Der Thomas Koschwitz Podcast.
Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Mann, den ich sehr spannend finde, weil auch allein wie er zu seinem neuesten Job, nämlich dem Fraktionsvorsitz gekommen ist, ist eine spannende Geschichte. Ralf Brinkhaus ist bei Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, Herr Koschwitz.
Wie ist das jetzt so, wir sind rund um den Parteitag der CDU, wie ist überhaupt das Gefühl für Sie jetzt im Wahljahr 2021? Mit welchen Gefühlen gehen Sie dieses Jahr an?
Also ganz ehrlich, Herr Koschwitz, momentan 99% Corona und wie wir aus der Pandemie rauskommen. Das heißt, also Wahlfieber ist überhaupt nicht da. Also weder für unseren Parteitag noch für die Wahl im September. Die ist auch noch sehr, sehr weit weg. Und wenn ich daran denke, was da noch vor uns liegt, also da haben wir noch andere Sachen zu tun, als Wahlkampf zu machen.
Das ist wohl so. Andererseits sind wir jetzt gerade mittendrin, wenn man das so will, im eigenen Parteitagswahlkampf mit den Vorsitzenden. Und Angela Merkel wird es nicht mehr machen. Jetzt werden Sie mir wahrscheinlich als guter Politiker gleich antworten, wie das funktioniert mit der neuen Aufstellung der CDU. Das will ich aber gar nicht wissen, sondern eher die Gefühlslage ein bisschen abtasten. Also wie ist denn das, wenn man sozusagen 16 Jahre so ein Schiff, was ja ganz erfolgreich gefahren ist, plötzlich ganz neu und anders aufstellen muss? Wie ist das für Sie?
Also das wird sehr ungewohnt sein. Wir hatten das ja schon, nachdem Helmut Kohl aufhören musste. Er ist ja abgewählt worden. Und dann war das bei mir so, wenn dann über die Medien ging, Bundeskanzler Gerhard Schröder, dann war ist irgendwas falsch. Ne? Also Bundeskanzler ist doch Helmut Kohl. Jetzt haben wir Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird die nächste Person Mann sein, das heißt Bundeskanzler. Dann werden wir sagen, Bundeskanzler muss doch Bundeskanzlerin heißen. Also das wird schon eine Umstellung für uns alle werden. Und da werden wir noch das ein oder andere Mal zusammenzucken. Und ganz ehrlich, viele, viele werden auch Angela Merkel dann vermissen, egal wie gut das der Nachfolger oder die Nachfolgerin macht. Also wir stehen da schon vor einer Zäsur.
Werden Sie sie auch vermissen?
Natürlich werde ich sie auch vermissen. Ich arbeite ja sehr eng mit ihr zusammen und das ist toll. Man kann viel von ihr lernen und insofern, ja, das wird ein Bruch werden.
Die CDU muss sich also sozusagen neu aufstellen. Nicht alle, auch wenn das sozusagen ja 16 Jahre wunderbar funktioniert hat, nicht alle sind mit dem Kurs, den Angela Merkel eingeschlagen hat, zufrieden, weil manche sagen, also die CDU ist ja mehr zu einer anderen SPD geworden, weswegen die SPD auch so schlechte Umfrageergebnisse erzielt oder auch Wahlergebnisse erzielt hat in der Vergangenheit bei den Landtagswahlen. Empfinden Sie das auch so?
Ja, wissen Sie, die Gesellschaft hat sich ja auch verändert. Ja, das heißt, also die Menschen sind nicht mehr die gleichen, wie sie 1980 oder 1985 waren. Und als Volkspartei der Mitte verändern wir uns natürlich auch mit der Gesellschaft. Und wenn ich jetzt eine Rede halten würde, mit der ich 1985, war ich zu jung, aber mit der ich dann also erfolgreich gewesen wäre, dann würden die Leute heute mit dem Kopf schütteln. Und deswegen, die CDU hat sich weiterentwickelt. Genauso wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Das ist gut so. Aber wir haben unseren Wertekompass, den haben wir eigentlich nie verloren. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass man also bei den Werten bleibt, wie man dann konkret Politik macht. Ob Kernkraftwerke gut sind oder nicht gut sind, ob Wehrpflicht gut ist oder nicht gut ist, das hat also ja weniger mit den Grundwerten der Partei zu tun, sondern das hat was mit pragmatischer Politik zu tun.
Aber die auch genau ist ja gerade auf dem Prüfstand. Also ein Herr Merz würde sicherlich mehr in eine, sagen wir mal, wertekonservative Richtung gehen, Herr Laschet eher in die Richtung von Frau Merkel, richtig?
Ach, das ist, glaube ich, auch nur graduell so. Ich denke, das überschätzt man, weil man hat eine Partei mit 400.000 Leute irgendwo, die sich ja auch nicht von heute auf morgen mit einem neuen Vorsitzenden verändert. Und ich glaube mal, dass alle, die jetzt Parteivorsitzender da werden wollten, dass alle auch irgendwo die Partei in der Mitte der Gesellschaft sehen. Und das ist auch das Entscheidende. Wahlen gewinnt man in der Mitte und das ist unser Selbstverständnis, dass wir in der Mitte stehen. Und das heißt, dass wir jede Radikalität nach links und nach rechts ablehnen.
Ralf Brinkhaus ist bei Koschwitz zum Wochenende ein Mann, der die Fraktion leitet im Deutschen Bundestag für die CDU. Ich finde spannend, wie Sie das geworden sind, weil man hat Ihnen ja erstmal gar nichts zugetraut. Also Sie haben sich als Kandidat aufgestellt für diesen Posten. Volker Kauder hat das lange Zeit davor gemacht und der war auch gesetzt und plötzlich waren Sie's. Da haben mich zwei Fragen umgetrieben. Erstens, wie war das Gefühl, plötzlich doch gewonnen zu haben? Und zweitens, wie war die Reaktion der Kanzlerin?
Naja, also ich wäre nicht angetreten, wenn ich nicht gesagt hätte, ich kann auch gewinnen. Also zum Verlieren habe ich das nicht gemacht.
Aber die Chancen standen schlecht.
Ja, von der Außensicht. Es ist genauso, wie Sie es gesagt haben. Also viele der Hauptstadtjournalisten haben das eher belächelt, die ganze Sache. Gut, die haben dann hinterher große Augen gehabt. Ja. Aber der Punkt ist, ich konnte das ja durchaus realistisch einschätzen, weil es ging um 246 Fraktionsmitglieder, Menschen, die ich dann auch schon sehr, sehr lange zum Teil kannte. Und deswegen wusste ich, dass ich da durchaus auch Chancen hatte. Und bei Angela Merkel war das so, ja, was würde man sagen? Im ersten Augenblick, she was not amused. Aber das Tolle bei Angela Merkel ist, am nächsten Morgen hatten wir da schon so ein Frühstück mit den anderen Ministern. Da hatte sich das dann schon alles wieder beruhigt. Und dann abends haben wir dann zusammen Abend gegessen und dann war auch gut. Und seitdem arbeiten wir auch gut zusammen, weil ich bin ja nicht gegen Angela Merkel angetreten und ich wollte ja auch nichts an Karren flicken, sondern es ging einfach nur darum, das war die Fraktion ein bisschen moderner, neuer und diskussionsfreudiger aufstellen.
Also da war ein gerüttelt Maß an Schwung plötzlich da, das hat mir sehr gefallen. Wie ist denn das, weil klären Sie mich auf, ich bin in keiner Partei und viele unserer Hörerinnen wahrscheinlich auch nicht und Hörer, deswegen, wie geht das ab, wenn Sie sagen, Sie kennen da alle möglichen Leute, geht man dann von Abgeordneten zu Abgeordneten und sagt, würdest du mich wählen, ja oder nein, oder wie funktioniert das?
Ja, so nach dem Motto, willst du mit mir gehen, ja, ja. Nein oder vielleicht.
Ja, genau. Und wie viel vielleicht hat man dann, dann weiß man, okay, es wird was oder nicht, oder wie geht das?
Also ich habe natürlich viel telefoniert, das ist ganz klar, aber da geht man nicht rein in so ein Telefonat und sagt, du sag mal, also ist ja jetzt Wahl in 2 Wochen, ne? Wie sieht's bei dir aus, willst du mich wählen oder nicht? Also das macht man dann so, dass man sagt, also brauchst du noch ein paar Informationen, möchtest du mit mir sprechen? Und dann legt man auch wieder auf. Also ich halte das auch nicht für gut, Leute da in eine Loyalität oder in eine Illoyalität reinzuzwingen und dementsprechend läuft das etwas subtiler ab. Und bei den Leuten, wo man wusste, dass die eh auf der anderen Seite stehen, da ruft man dann auch nicht an.
Okay, aber so wie bei House of Cards, da hat man ja so einen scheinbaren Einblick in die politischen Gepflogenheiten, dass da man anruft und sagt, hör mal zu, ich habe da einen guten Job für dich, mach mal was für mich. So funktioniert's gar nicht, oder doch?
Nee. Also mit Versprechungen, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, weil die muss man ja hinterher auch halten. Also House of Cards ist, habe nicht alle Folgen gesehen oder alle Serienteile gesehen, das ist nett, aber das ist Unterhaltungskino und so ganz viel hat das mit Politik nichts zu tun.
Ralf Brinkhaus ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen natürlich über die Entwicklung der CDU. Während wir dieses Gespräch aufzeichnen, findet erstens der Parteitag jetzt während der Sendung statt, aber das Gespräch ist weit vor diesem Parteitag aufgezeichnet worden. Deswegen können wir beide nicht wissen, wie es ausgeht. Ich will aber trotzdem die 3 Kandidaten sozusagen aus Ihrer Sicht und in Ihren Augen ein bisschen beleuchten mit Ihrer Hilfe. Was sind die Stärken von Armin Laschet?
Gut, Armin Laschet ist erstmal erfolgreicher Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes und das ist ja auch nicht eine Sache, die man samstags nachmittags beim Kaffeetrinken macht. Also das ist schon eine enorme Leistung und er hat sich da aus der Opposition rausgekämpft, in einer bitteren Zeit für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Also insofern hat er seinen Leistungsnachweis durchaus erbracht.
Was ist seine Schwäche?
Ja, da müssen Sie ihn selber fragen. Also ich rede nur gut über Kollegen aus der eigenen Partei.
Okay, dann reden wir doch mal gut über Herrn Merz.
Ja, Friedrich Merz ist natürlich ganz, ganz lange eine Ikone gewesen, insbesondere für unseren Wirtschaftsflügel. Und ist es auch immer noch, hat sehr, sehr gute rhetorische Fähigkeiten, bringt die Dinge auf den Punkt, hat einen ordnungspolitischen Kompass. Also und war Vorgänger von mir und das weiß ich ja, das ist nicht so ein einfacher Job, Fraktionsvorsitzender, das alles zusammenzuhalten und das hat er ja auch sehr erfolgreich gemacht.
Und Norbert Röttgen, was sind seine Stärken?
Ja, also Norbert Röttgen ist ein brillanter Analytiker und wer ihn erlebt hat in Talkshows oder auf Vorträgen, der kann dann einfach mal so ganz schnell erklären, wie die ganze Weltlage miteinander zusammenhält und oder zusammenhängt und das ist natürlich auch eine beeindruckende Fähigkeit.
Ich vermute mal, dass Sie mir jetzt nicht sagen werden, welchen Kandidaten Sie bevorzugen. Aber was wäre denn, wenn der Kandidat, den Sie bevorzugen, nicht gewählt werden würde? Wie schwer wäre das für Sie?
Ich habe ja als Fraktionsvorsitzender die Aufgabe, das hinterher alles wieder zusammenzuführen. Und deswegen leiste ich mir da auch überhaupt keine Emotionen. Denn ich habe eins gelernt. Also jetzt sind wir wieder bei Angela Merkel und meiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden. Also dienstags nachmittags, als wir gewählt haben, da fand sie das alles auch nicht so gut, wie das ausgegangen ist. Aber danach geht's Mund abwischen, weitermachen und gute Politik fürs Land machen. Und das ist auch meine Aufgabe, zumal ich ja auch irgendwo noch mit der Fraktion zusammen das Bindeglied zur CSU bin und dementsprechend dann auch die Aufgabe habe, den neuen Parteivorsitzenden irgendwo auch mit der CSU und mit den CSU-Bundestagsabgeordneten zusammenzubringen.
Wenn Sie sich umschauen in Ihrer Partei und so überlegen, wie läuft das, und da sind manche Sachen auch eingefahren, und sich dann so Ihre eigenen letzten Aussagen nochmal so vor Augen führen. Sind Sie da so ein stiller Revoluzzer? Also wenn Sie plötzlich aufmachen und eine bis dahin geltende, scheinbare Regel einfach mal ad absurdum führen, indem Sie sagen, also der CDU-Vorsitzende ist nicht vollautomatisch auch der Kanzlerkandidat, dann rüttelt das ja erstmal alle auf. Ist das Ihre Absicht?
Also das ist erstmal eine Feststellung, ja, weil wir das mit dem Kanzlerkandidaten, wie gesagt, sehr genau nach Ostern dann auch entsprechend entscheiden müssen. Aber es geht mir schon darum, Strukturen auch aufzubrechen. Das ist überhaupt keine Frage. Also ich meine, wir können ja nicht mehr Politik machen wie 1949, als die Bundesrepublik gegründet worden ist. Und große Institutionen haben auch immer irgendwo so das Ärgernis, dass sie irgendwann auch mal verkrusten und dass alle immer alles so machen, wie es immer schon war. Und das war für mich nie ein Argument, Dinge so zu machen, wie es immer schon gemacht worden ist.
Ja.
Und deswegen, wenn wir als Volkspartei, als CDU überleben wollen, müssen wir viele Dinge auch einfach anders machen.
Aber damit öffnen Sie natürlich die Tür, die sehr viele Medienleute zumindest sowieso schon geöffnet haben wollen, nämlich zum Beispiel Markus Söder zum Kanzlerkandidaten zu machen oder auch Jens Spahn. Ist das Absicht?
Also mir ging es dabei wirklich nicht darum, also eine Tür aufzumachen für eine bestimmte Person, sondern mir ging es einfach nur darum, zu zeigen, dass wir jetzt erstmal einen Parteivorsitzenden wählen und dass dieser Parteivorsitzende verantwortlich ist für 400.000 Parteimitglieder, für unzählige Gemeinde, Ortsverbände, für ganz viele Kommunalpolitiker, die vor Ort einen harten Job machen, und dass das Ganze kein Sprungbrett oder keine Durchgangsstation für ein weiteres Amt ist.
Sie selber sind als Fraktionsvorsitzende aber auch in einer Position, von der Sie wissen, dass man da auch nur nach oben kann eigentlich. Denn wir erinnern uns, die Kanzlerin war mal die Fraktionschefin der Union. Deswegen, sind das so Gedankenspiele, die Sie auf Ihrem politischen Weg auch haben, oder schließen Sie die jetzt nur mir gegenüber und damit unseren Hörern aus und haben sie aber eigentlich im Stillen?
Also wie gesagt, wir sind mitten in der Corona-Pandemie und deswegen bin ich im Hier und Jetzt. Also was mich momentan umtreibt, das sind solche Sachen, warum sterben so viele Leute in den Altenheimen, wie kriegen wir das mit den Impfungen hin, wie kriegen wir vor allen Dingen Schule mal wieder richtig gestartet und vor allen Dingen, was lernen wir auch aus dieser Corona-Pandemie, und dementsprechend ist das mein Aufgabenspektrum bis September und dann sehen wir weiter.
Ich würde gerne wissen, was hat Sie eigentlich getrieben, in die Politik zu gehen?
Also der Wille, wirklich zu gestalten. Ich erzähle dazu immer eine schöne Geschichte, die allerdings auch wahr ist. Ich bin ja auch lange Kreisvorsitzender und dann macht man Ehrungen für Leute, die 60, 70 Jahre dabei sind. Und dann war jemand, der sehr, sehr lange dabei war, und den habe ich dann auch geehrt und habe dann gesagt, also vielen Dank dafür, dass Sie so viel Zeit für die Partei, für den Gemeinderat geopfert haben. Und dann hat er mir was gesagt, hat er gesagt, nee, ich habe mich eigentlich bei der Partei zu bedanken. Deswegen konnte ich bei uns in der Gemeinde im Gemeinderat arbeiten. Und jetzt bin ich alt, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad durch die Gemeinde und sehe die ganzen Sachen, die ich irgendwo mit angestoßen habe. Straßen, Baugebiete, Schulen, dass es der Gemeinde gut geht, dass die Gewerbesteuereinnahmen gut sind. Und er hat gesagt, das ist ein unglaublich tolles und befriedigendes Gefühl. Und ich glaube, das ist das, was die meisten von uns auch tatsächlich treibt, Dinge zu gestalten, Spuren zu hinterlassen und es irgendwie besser zu machen. Und das hat mich auch angetrieben. Und ich habe ja auch ganz normal mit der Kommunalpolitik angefangen und bin ja nicht irgendwo sofort in den Bundestag eingestiegen.
Nee, aber hat das als Kind, als Jugendlicher, als Schüler schon angefangen, oder ab wann kam der Wunsch, sowas genau zu erleben?
Also ich war auch in der Jungen Union, aber da irgendwo ganz unten, irgendwo in einem Stadtverband, da hatte ich jetzt keine herausragende Funktion. Wir waren damals tolle Kumpels, haben viel Spaß gehabt, haben ein bisschen Politik gemacht, aber auch ein bisschen Party und solche Sachen,
ja.
Was auch dazugehört. Und da ist man dann also irgendwo so reingerutscht, aber ganz ehrlich, ich habe dann während des Studiums und in meinen ersten Berufsjahren überhaupt keine Politik gemacht und bin dann erst wieder mit Mitte 30 eingestiegen. Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwo da in der Abiturklasse gesessen habe und gesagt habe, so.
Ich werde berühmt,
das so, war's nicht. Genau, wenn ich jetzt mein Abitur habe, dann mache ich mich auf den Weg und werde Bundeskanzler. Das war also nicht der Plan.
Nach dem Motto, ich will hier rein, ist nicht in Ihrem Kopf.
Nee, das war also so nicht. Ich habe nie an irgendwelchen Gittern gerüttelt.
Okay. Okay. Sie sind Steuerberater, ist das richtig?
Ich bin Steuerberater, genau.
Warum hat die Union, bitte erklären Sie mir das, und ich hoffe, ich kriege jetzt endlich mal eine Erklärung, die ich auch verstehe. Es gab in Ihren Kreisen einen, ich glaube nicht, ob das ein CDU-Mitglied ist, einen Professor, der versucht hat, das Steuersystem derartig zu vereinfachen, indem er gesagt hat, alles wird auf 25% gedeckelt, es gibt aber auch keine Sonderregelungen mehr. Der war im Wahlkampf 2005 sogar im Wahlkampfteam von Angela Merkel und irgendwann relativ schnell wieder draußen, Professor Kirchhoff. Und das wurde dann alles nicht gemacht. Erklären Sie mir mal, warum.
Naja, 25% auf alles, das wird der Fußballprofi ziemlich klasse finden und die Friseurin ziemlich schlecht mit einem geringen Einkommen. Das heißt also, wir haben schon eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Das heißt, starke Schultern sollen mehr tragen als schwache Schultern. Das ist auch in Ordnung. Wir sind ja auch eine C-Partei. Das ist auch, glaube ich, ein christlicher Ansatz, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und vor dem Hintergrund 25% auf alles geht nicht. Das ist eine Sache, das führt zu großen Ungerechtigkeiten.
Sehen Sie mal, da möchte ich mal kurz einhaken, weil 25% von 100 Euro sind eben 25 Mark. Okay, aber von 1.000 sind es 250 und von 10.000 sind es 2.500. Das heißt, es steigert sich doch sozusagen mit dem Einkommen auch das, was man abgeben muss.
Naja, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, 1.000 Euro verdient und 25% hat, dann bleiben 750 Euro übrig und die 250, die man dem Staat gibt, die tun richtig weh. Wenn man 1 Million verdient und 250.000 abgibt, da muss man sich in seinem Leben nicht einschränken. Und das ist die Idee der Steuerprogression und die halte ich auch für sehr, sehr in Ordnung. Und im Übrigen, warum ist das Steuersystem so kompliziert? Weil wir Deutsche es auch immer so gerecht haben wollen. Ja? Ein Steuersystem soll einfach sein, soll gerecht sein, ein bisschen Steuern sollen auch noch bei rumkommen und da kommen sie dann in Widersprüche. Also insofern, einen Widerspruch haben Sie ja jetzt gerade aufgezeigt, ne? 25% ist einfach. Aber ist da nicht unbedingt gerecht, wenn ich die Friseure mit den Fußballprofis vergleiche.
Na, da könnte man ja das FDP-Modell nehmen und sozusagen mit einer kleinen Progression anfangen, 3 Stufen, aber nicht so mit einem Türchen hier und die Firma da darf das absetzen und hier kann ich noch ein Grundstück geltend machen, was aber auch keine Wirkung hat eigentlich.
Ja, das ist aber schon weniger geworden. Da hat Helmut Kohl schon mit angefangen, also dass das weniger wird mit den ganzen Ausnahmen und den ganzen Türchen.
Ralf Brinkhaus ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Fraktionschef für die Union im Deutschen Bundestag. Ich freue mich sehr, dass er mein Gast ist. Und jetzt will ich auf das kommen, was Sie die ganze Zeit auch mit dem Hier und Jetzt beschreiben, nämlich natürlich unsere Corona-Situation. Ich könnte mir denken, dass Sie mit dem Deutschen Bundestag und Ihrer Fraktion finden, dass diese teilweise Alleinbeschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Ihnen ein bisschen auf die Nerven geht. Stimmt das?
Jein. Also erstmal ist es so, dass diese Beschlüsse ja nur im Rahmen von Gesetzen möglich sind, die wir ja auch beschlossen haben, die wir übrigens auch nochmal angepasst haben im Herbst und den Spielraum enger gesetzt haben, als das vorher der Fall war. Das macht mir eigentlich nicht das Problem. Wo ich Probleme mit habe, das sind 2 Dinge. Erstens, dass da dauernd Geld ausgegeben wird und wir als Parlament dahinter das nur noch nachvollziehen können. Das Königsrecht des Parlaments ist ja das Budgetrecht, dass wir die Haushalte bestimmen. Das wird momentan so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Das ist nicht so gut. Und das andere, was ich immer wieder kritisiert habe, ist, dass mir die Beschlüsse der Ministerpräsidenten bis vor kurzem, jetzt hat sich das ja geändert, nicht weit genug gegangen sind. Und ich immer wieder darauf hingewiesen habe, also wenn man die Zahlen wirklich runterprügeln will, dann wird das nicht irgendwo so mit so einem Lockdown-Light passieren können, sondern da muss man wie in anderen Ländern auch härter dran gehen. Also es ist mehr ein inhaltliches Problem und weniger ein Problem, dass ich jetzt neidisch bin, weil andere Entscheidungen treffen.
Na, das glaube ich sowieso nicht, dass Sie da neidisch sind. Aber finden Sie denn tatsächlich, dass der Lockdown in diesem Moment wirklich konsequent genug durchgesetzt wird? Wenn ich mir angucke, dass es schon wieder Sonderregelungen ohne Ende gibt. Selbst Thüringen, die gesagt haben, naja, 15 Kilometer Radius soll sein, jetzt ist es wieder nur ein Gebot und gar kein Verbot. Also es wird sozusagen dauernd irgendwie alles verwässert und die Verwirrung nimmt doch zu.
Ja, das ist das Problem mit den Bundesländern oder die Herausforderung. Probleme soll man ja nicht sagen. Die sitzen da zusammen, 16 Bundesländer und eine Bundeskanzlerin und dann wird was vereinbart und wenn sie dann rausgehen, wird das dann, ich sage das jetzt mal sehr freundlich, unterschiedlich interpretiert, was man da beschlossen hat. Und das macht die Menschen natürlich sehr, sehr unruhig. Und deswegen sagen wir auch, Föderalismus ist toll, aber man könnte sich ja mal dann wirklich konsequent auf eine Linie einigen und die dann auch durchziehen.
Ja, wenn ich mir vor allen Dingen Helge Braun, also den Kanzleramtsminister, anschaue, der ja mit einer gewissen Panik im Gesicht auch zu Recht sagt, Leute, das Virus mutiert, es wird immer gefährlicher. Und trotzdem haben ein paar Menschen jedenfalls den Eindruck, es passiert eigentlich gar nichts.
Also ich kriege natürlich auch die Rückmeldungen der Menschen, die von dem, was passiert, betroffen sind. Ich spreche mit Lehrern, mit Eltern, ganz viel mit Einzelhändlern, mit Gastronomen, mit Schaustellern und wer da sonst noch unterwegs ist. Und dem muss man dann auch immer sagen, ja, nee, wir können dich nicht wieder aufmachen oder wir können dir das nicht gestatten, was du gerne machen möchtest. Jetzt geht Gesundheit vor. Das machen wir auch sehr, sehr konsequent. Aber sie haben in einer Sache recht. Also selbst das, was wir momentan haben, ist ja noch relativ gemäßigt gegenüber dem, was teilweise in anderen europäischen Ländern gemacht worden ist, wo man dann irgendwo fast gar nicht mehr vor die Tür gehen konnte. Und deswegen wundert mich das auch immer, wenn wir hier diese Diskussion haben, wo gesagt wird, die Grundrechte werden eingeschränkt. Ja, klar werden Grundrechte eingeschränkt, aber wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Und wenn man sich mal anguckt, wie andere Länder damit umgehen, dann ist hier vieles noch relativ moderat gewesen.
Stimmt es, dass Sie mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier ziemlich aneinander geraten sind, weil Sie ihn genau darauf hingewiesen haben, dass nicht mehr der Bund alles bezahlt, sondern vielleicht auch mal die Länder ein bisschen was finanzieren und Herr Bouffier daraufhin gesagt hat, Sie haben ja keine Ahnung. Ist das richtig oder ist das nur eine Idee aus der Zeitung?
Naja, das ist, wir haben mal in einer internen Sitzung eine Kontroverse gehabt und ich berichte nie aus internen Sitzungen, das habe ich mir geschworen, werde ich jetzt auch nicht machen, aber dass das, was ich da gesagt habe, dass ich die Länder kritisiert habe, bei denen ich auf Begeisterung gestoßen ist und dass sie nicht dann gequiekt haben und gesagt haben, super Ralf, endlich sagt es mal jemand, das ist ganz klar. Aber das ist ja auch eine natürliche Auseinandersetzung, die wir ja sogar im Grundgesetz angelegt haben, dass wir auf der einen Seite die Bundesländer haben und auf der anderen Seite den Bund haben. Und genauso wie die Länder nicht immer das tun, was der Bund will, müssen die Länder dann einfach auch sehen, dass der Bund manchmal eine andere Meinung hat als sie. Ich bin mit der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag der Vorsitzende der größten Fraktion und da ist es meine Aufgabe, die Bundesinteressen auch an der einen oder anderen Stelle etwas leidenschaftlicher zu vertreten. Aber ich denke mal, Volker Bouffier und ich sehen das alles sehr sportlich. Und insofern ist das auch in Ordnung.
Aber apropos Kosten. Es gibt eine Diskussion, die ich als normaler Bürger ganz spannend finde und möglicherweise auch viele mit mir, nämlich den Bundestag zu verkleinern, weil der einfach wahnsinnig viel Geld kostet und durch diese Überhangregelung sich da inzwischen nicht nur 600, sondern über 700 Bundestagsabgeordnete aufhalten und auch bezahlt werden müssen. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also ich habe da leidenschaftlich drum gekämpft. Teilerfolgreich, muss ich sagen. Also wir werden jetzt bei der nächsten Wahl ihn ein bisschen verkleinern. Nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte.
Reicht nicht 300 Leute?
Naja, also das ist ja so, wir sind ja auch ein Land, was in Wahlkreise aufgeteilt ist. Und jetzt möchte ich mal die Lanze brechen für den Wahlkreisabgeordneten, weil ich glaube, es schon wichtig ist, dass Abgeordnete in ihren Wahlkreisen leben und dass die Leute auch das Gefühl haben, dass sie tatsächlich auch mit ihren Abgeordneten vor Ort reden können. Wir könnten natürlich 300 Leute machen. Das wäre dann irgendwie mega, mega Wahlkreise oder es wären nur Listenabgeordnete. Das würde gegebenenfalls dazu führen, dass die alle in Berlin wohnen. Und das ist nicht gut. Also ich und die meisten meiner Kollegen, die sind in dem Wahlkreis, wo sie gewählt worden sind, geboren, die sind dort aufgewachsen, die kennen dort alle Leute und die benehmen sich auch deswegen vernünftig, weil sie dort auch nach ihrer Bundestagszeit noch leben wollen. Und insofern ist das ein sehr, sehr gutes Korrektiv, dass wir Wahlkreise haben. Und der Kampf, warum der Bundestag nicht so viel kleiner geworden ist, wie ich mir das auch vorgestellt habe, der ist, dass alle außer der CDU sagen, also Wahlkreise sind eigentlich entbehrlich, die können größer sein. Wir sagen, also wir gewinnen auch die meisten Wahlkreise, deswegen nicht ganz uneigennützig, aber wir sagen trotzdem, Wahlkreise sind wichtig und jeder Wahlkreis, der weggeschnitten und vergrößert wird, ist nicht gut für die parlamentarische Demokratie. Und das ist die Auseinandersetzung, die wir haben. Wie gesagt, beim nächsten Mal ein bisschen kleiner, beim übernächsten Mal signifikant kleiner und dann hoffe ich, dass das auch trägt.
Das Jahr 2021, die erste komplette Woche im Januar und sofort geht eine solche Woche in die Geschichte ein, weil ein Mob, ein Hysterischer, ins Kapitol stürmt und da eine Verwüstung anrichtet. Erstens, als Sie diese Bilder gesehen haben vor rund 10 Tagen, wie ist es Ihnen da gegangen?
Also ich fand das erschreckend und ich hatte natürlich auch sofort Kopfkino. Kann das auch im Deutschen Bundestag
eben
passieren?
Deswegen frage ich, ja.
Und
Wäre ja beinahe.
Wir waren also etwas weiter davon weg. Unsere Polizei hat etwas schneller geschaltet als die Polizei im Kapitol. Und ich denke, die Leute waren auch bei weitem nicht so aufgestachelt, wie das in den Vereinigten Staaten war. Also zwei Bemerkungen dazu. Erstens, das ist ja nicht von nichts gekommen, nichts kommt vom Nicht, sondern das ist das Ergebnis einer Spaltung einer Gesellschaft, die von Donald Trump immer wieder angefeuert worden ist. Das ist überhaupt nicht gut, das ist brandgefährlich. Und zweitens, wenn gewählte Abgeordnete daran gehindert werden, ihr Mandat auszuüben, und das war ja der Fall, es ging da ja um die Bestätigung der Wahl, dann sind wir nur noch ganz kurz davon entfernt, dass wir irgendwo in eine Diktatur abgleiten. Und dementsprechend muss man das sehr, sehr, sehr ernst nehmen, was da passiert ist. Und wir werden uns auch noch mal hier im Deutschen Bundestag überlegen, ob wir noch weitere Sicherungsmaßnahmen einziehen. Und insofern haben wir da auch noch was zu tun.
Ist Ihnen denn die Zerbrechlichkeit unserer Demokratie so gegenwärtig?
Ja, die ist mir jeden Tag gegenwärtig. Also wer glaubt, dass das alles irgendwo selbstverständlich ist, der hat ja spätestens gesehen, als vor 4 Jahren Donald Trump gewählt worden ist in den Vereinigten Staaten, wie schnell das gehen kann. Wir waren in Frankreich kurz davor, dass eine Frau Le Pen gewählt worden ist. Wir haben in Italien einen sehr erfolgreichen, sehr radikalen Politiker namens Salvini, der immer kurz davor steht, Ministerpräsident zu werden. Und ich weiß sehr wohl, dass wir da auf sehr, sehr dünnem Eis sind.
Wie steht die Fraktion zu etwas, was jetzt auch wenn Donald Trump nicht mehr der Präsident ist, sondern Joe Biden, wie steht die Fraktion zu der Situation, dass es Nord Stream 2 gibt und damit ja ein Konflikt sozusagen zwischen den USA, Europa und Deutschland vorprogrammiert ist?
Also ich glaube mal, mit etwas verlässlicheren Verhandlungspartnern als in der Vergangenheit kriegt man da eine Lösung hin. Aber das ist kein Konflikt jetzt von Donald Trump gegen Deutschland, sondern da spielen amerikanische Interessen natürlich eine Rolle. Das hat teilweise was mit Politik zu tun. Das hat teilweise aber auch was damit zu tun, wer sonst noch Gas auf der Welt hat. Das heißt, es ist eine sehr, sehr komplizierte Gemengelage. Und deswegen muss man da auch sehr behutsam vorgehen.
Sie werden es tun. Weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Job als Fraktionsvorsitzender. Mal gucken, wo wir uns in 5 Jahren oder auch nach der Bundestagswahl Ende des Jahres wiedersehen. Ich freue mich jedenfalls über das Gespräch heute und danke sehr für den Besuch.
Ja, und ich hoffe, dass wir uns nicht erst in 5 Jahren wiederhören, sondern dass das vielleicht auch mal früher geht.
Das ist auf meiner Seite, ganz genau. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.